Ja, wir haben das gute Botschaft gesungen. Wir möchten heute Morgen die Botschaft vor Augen bringen, und zwar wieder in Apostelgeschichte Kapitel 13. Apostelgeschichte Kapitel 13, wo wir, ja, wo Paulus und Barnabas die gute Botschaft weitergeben. Ich möchte fragen, was denkst du, die Folgen sind von dem Evangelium, was Gott macht? Es gibt viele Sachen, die passieren. Man denkt an die Versöhnung mit Gott, mit Frieden in unserem Herzen, Vergebung aller Schuld, eine Hoffnung, dass wir das Recht bekommen, Kinder Gottes zu werden. Aber heute möchte ich einen Punkt, danke, Folgen des Evangeliums betonen, die vielleicht überraschend ist, aber die trotzdem wahr ist. Ich habe es fast nicht getraut, das auf dem Leinwand zu bringen. Aber ich möchte damit anfangen, was das gute Botschaft, was das Evangelium bringt, ist auch Trennung. Die gute Botschaft bringt Trennung. Ich werde das erklären zunächst, aber ich möchte mit einem Beispiel anfangen. Choi ist neu zum Glauben gekommen. Neun Bekehrte, der seinen neu gefundenen Glauben an Christus noch feierte. Aber musste der Tyrannei seiner eigenen Familie und Gemeinschaft entkommen. Eines Tages kam mein Bruder, sagt er, und mein Onkel zu mir und logen mich an. Sie luden mich ein, in ihr Haus zu gehen, was ich ohne zu zögern annahm. Ich wusste nicht, dass sie mich aus ihrem Haus meines Onkels ankamen, schlagen und mit einem Seil fesseln würden. Sie sagten mir, ich müsse zu meinem alten Glauben zurückkehren, sonst würden sie mich weiter schlagen. Sie fesselten mich mit einem Seil, wobei meine Hände hinter dem Rücken lagen. Mein Bruder, ein mittelgroßer Mann, aber von kräftigen Statur, schlug mit der Seite seiner Handflächen immer wieder auf meinem Hals und mein Gesicht. Sein eigener Bruder. Ich war von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends gefesselt. Sie bedrohten ihn, wenn du nicht zurückgehst, werden wir dich schlagen, bis du stirbst. Es ist grausam, wenn man denkt, dass ein Mensch, ein anderer Mensch, sowas machen würde. Aber wenn in der eigenen Familie sowas passiert, es ist wirklich unvorstellbar. Warum passiert sowas? Sein eigenen Vater oder Onkel, sein eigener Bruder. Paulus und Barnabas sind unterwegs in ihrer ersten Missionsreise. Und sie predigen die gute Botschaft, die frohe Botschaft. Und sie gehen, wie hier wir letztes Mal betrachtet haben, sie sind erst nach Zypern, von Seleucia bis Zypern und dann weiter bis Perga sind sie gesegelt. Und letzte Woche haben wir betrachtet eine biografische Predigt von Johannes Markus, der dann weggegangen ist, der sich von der Missionsreise getrennt hat und wie Gott ihn auch wiederhergestellt hat und ihn nützlich für ihn gemacht hatte. Aber wenn du denkst, drei Menschen in der Mission, Johannes Markus war als Hilfe, als Begleitperson, also Assistent zu Paulus und Barnabas, dann stell dir vor, dann verlierst du ihn auf einmal. Dann denkst du, wie werden wir das weiter schaffen? Wir hatten uns darauf verlassen, dass er mit dabei ist. Was machen wir jetzt? Sie hätten dann den Weg zurückgehen können. Direkte Flug, Segel, Schiffreise zurück nach Hause. Aber das hat Paulus und Barnabas nicht gemacht. Sie blieben dran. Das heißt, sie haben nicht aufgehört, Gott zu gehorchen, an ihrem Auftrag zu erfüllen. Einer hat gesagt, Zitat, die Prüfung des menschlichen Charakters ist das, was nötig ist, um ihn aufzuhalten. Die Prüfung unseres menschlichen Charakters ist, was es nötig ist, um mich aufzuhalten. Was haltet uns zurück, dem Herrn zu gehorchen, zu tun, was er sagt? Wie schnell finden wir Ausreden dafür? Paulus und Barnabas hätten eine gute Ausrede gehabt. Nicht mehr beide zu machen. Menschlich gesehen, also die Gemeinde in Antiochia, zu Hause, Antiochia in Asien oder Syrien, hätten gesagt, naja, können wir verstehen, es tut uns so leid, dass Johannes Markus euch in den Stich gelassen hat. Aber sie haben gesagt, nein, wir gehen weiter für den Herrn. Das ist wirklich eine Lektion schon. Sie reisten dann von Perga bis nach Pisidien, Antiochia, eine andere Antiochia, so ungefähr 100 Kilometer durch malariaverseuchte Gebiete und kommen an und predigen das Evangelium. Sie gingen in die Synagoge, das war Paulus Weg, immer erst in der Synagoge unter den Juden das Evangelium zu geben und dann unter den Heiden. Und so hat er in der Synagoge Gott, Jesus gepredigt. Es wurde vorgelesen, das Evangelium. Aber in Kurzform, er spricht von Israel, wie Gott unter Israel gewirkt hat. Aber er geht sehr schnell zu Jesus, der davidischen, das Recht hat, auf dem davidischen Thron Davids zu sitzen. Und spricht von Jesus, wie er gekommen ist, wie er gestorben ist und wie er auferstanden ist. Er predigt das Evangelium. Die gute Botschaft in Kurzform ist, dass Gott unter uns gekommen ist, ist Mensch geworden, hat Fleisch genommen, damit er, Gott, sterben konnte an unserer Stelle. Und nicht nur sterben, sondern begraben wurde. Das heißt, wirklich tot. 3 Tage, 3 Nächte. Ist am 3. Tag auferstanden. Und zwar für dich und für mich. Einer hat gesagt, die gute Botschaft, das Wort Evangelium, ist nicht, wir hören das vorher, ja, gute Botschaft, eine gute Botschaft, ja, dass, keine Ahnung, morgen das Wetter schön sein wird. Gute Botschaft, dass, wenn du in Schule bist, dass du gute Note bekommen hast. Gute Botschaft, dass ich morgen keine Hausaufgabe haben werde oder dass ich schulfrei habe. Gute Nachricht. Aber diese Nachricht, das Wort Evangelium im Griechisch, ist nicht nur, ja, schön, das zu hören, sondern es bringt jemanden zum Springen und Tanzen, hat einer gesagt. So froh ist er. Ja. Okay. Denk an jemanden, weltlich gesehen, der sein, wenn man wirklich voll bei Fußball ist, gell, kennen sollte die wirklich, die Fanclub. Du siehst die. Und wie sie sind drauf, wenn ihr Team gewinnt, ihr Club gewinnt, sie sind außer sich mit Freude. Das ist, was es in uns bringen sollte. Die gute Botschaft. Jemand kam, um mich von meinen Sünden nur zu retten. Ich muss nicht die Strafe der Sünde auf mich nehmen, obwohl ich das verdient habe. Ich habe Hoffnung. Ich habe ein neues Herz. Wie viele Probleme haben wir in unserem Herzen, die hochkommen? Wie viele Sünde kommen hoch? Die gute Botschaft ist, dass Gott kam, uns neuen Herzen zu geben. Und so kommt Paulus zum Ende dieser Predigt und er sagt zum Schluss der Anwendung, Jesus ist gekommen. Seht nun kund, ihr Brüder, Vers 38, dass durch diesen euch Vergebung der Sünden verkündigt wird und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Mose nicht gerechtfertigt werden könnte. Erste Anwendung, Vergebung aller Schuld. Denk an Schulden, die du hast. Und das wird vergeben. Zweitens, durch Gesetz kann keine gerechtfertigt sein. Du kannst nicht durch deine guten Werke gerechtfertigt. Du kannst versuchen, aber es ist nie genug. Drittens, Rechtfertigung durch den Glauben. Vers 40 sagt er, seht nun zu, dass nicht eintrifft, Entschuldigung, wird durch diesen jeden Glaubenden gerechtfertigt. Gerechtfertigung bedeutet, dass ich gerecht geklärt wird vor Gott. Du, der Schuldigen, der die Hölle verdient hast, wird gerecht erklärt vor dem Prozess Gottes, Gerichtsprozess Gottes, durch den Glauben. Es ist uns geschenkt. Und viertens ist die Warnung, nicht die gute Nachricht zu verpassen. Sagt, lasst das nicht vorbeigehen. Sagte, seht ihr Verächter und wundert euch und verschwindet, denn ich wirke ein Werk in eure Tage. Nun, das ist die gute Botschaft, die Paulus hier predigte. Denn es bringt, ist wichtig, es bringt uns zu einer Entscheidung. Es ist nicht nur, man kann nicht neutral bleiben. Und das ist dann, wo wir uns konzentrieren heute, ist eigentlich ab Vers 42. Was geschieht, wenn das Evangelium gepredigt wird? Es hat Folgen. Erstens, das Evangelium muss gepredigt sein. Zweitens, die Verkündigung. Wir sind schon an unserem letzten Punkt, okay? Euch ein bisschen zu ermutigen. Die Verkündigung des Evangeliums wird Folgen haben. Was passiert, wenn das Evangelium gepredigt wird? Und hier wird zwei Dinge passieren. Ihr habt gesagt, Evangelium bringt Trennung. Was meine ich damit? Was wir hier sehen, ist, es gibt zwei Reaktionen auf dem Evangelium. Und nur zwei. Erstmals haben sie, manche haben Interesse gezeigt. So fing es an. Sie baten, am folgenden Sabbat diese Worte nochmal zu ihnen geredet zu haben. Sie wollten das wieder hören. Manchmal zeigen Menschen Interesse, okay, ich will das wieder hören. Ist gut soweit, aber es ist keine feste Entscheidung. Manche haben fest entschieden, weil Paulus und Barnabas haben dann die einigen ermutigt, beharrlich bei der Gnade Gottes zu bleiben. Wie ist es, dass manche zum Glauben kommen? Wie passiert das? Es ist durch das Wort Gottes. Ich möchte eine Stelle kurz betrachten. In Jesaja 55, 10 bis 11. Steht nicht auf dem Leinwand. Jesaja 55, 10 bis 11 sagt, denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, überspringe ein paar Worte, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt. Das heißt, wenn Gott redet, passiert was. Was passiert genau? Paulus hat es so geklärt in 2. Korinther, dass es wie ein Geruch kommt hoch, okay? Wie ein Triumphzug, und ein Geruch kommt hoch, okay? Das gab, sein Bild war wie, wenn ein Sieg gewonnen wird in einem Staat damals. Wenn Römer haben ein Stadion besiegt, dann haben sie dann die Gefangenen hinter denen mitgebracht, okay? Und das ist dieser Triumphzug, dass Jesus den Sieg hat und haben die Römer auch so ein Weihrauch brennen lassen. Okay? Und das Geruch dann kam hoch, okay? Aus, dass die sie gewonnen hat. Und Paulus benutzt das Beispiel und sagt, wenn jemand das Evangelium hört, das gute Botschaft hört, es ist wie ein Geruch. Okay? Zu einem der Geruch vom Leben zum Leben. Das heißt, dass sie sich bekehren. Anderen vom Tode zum Tode. Das heißt, sie lehnen das ab. Die zwei Entscheidungen gibt es. Manche haben sich bekehrt und wurden ermutigt. Und sie waren begeistert, Vers 44, die Botschaft zu hören. Am nächsten Sabbat versammelt sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Und unter denen waren wirklich viele, die bekehrt waren. Und sie waren wirklich begeistert, mehr zu hören. Aber dann kam der Widerstand. Manche haben das abgelehnt. Und zwar viele von den Juden, Vers 45. Als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt, widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde, und lästerten. Der Widerstand kam mit einer Verhärtung, einem verbitterten Herz, sagen, nee, diese Botschaft kann nicht stimmen. Dass ich Sünder bin und dass dieser Messias gekommen ist für mich. Und die Juden hatten das abgelehnt. Und das Wort hier kommt vor, Eifersucht. Die Juden waren eifersüchtig. Viele waren begeistert von Jesus zu hören. Paulus hat das Wort Eifersucht auch benutzt in Bezug auf den Juden. Warum ausgerechnet die Juden haben Jesus abgelehnt und dann die Heiden nicht? Weil das kam zum Schluss, die Heiden haben sich gefreut, die Juden haben das abgelehnt. Wieso das? Paulus erklärt das in Römer 10. Er spricht von dem Juden, der sagt, ich sage, hat Israel es etwa nicht erkannt? Zuerst spricht Moses, ich will euch zur Eifersucht reizen über ein Nichtvolk, da sind wir, wir sind nicht die Juden, über eine unverständige Nation will ich euch erbittern. Das heißt, das Evangelium gepredigt macht die Juden so eifersüchtig. Genau das ist hier passiert. Und bis zum heutigen Tag ist es so. Viele Juden lehnen Jesus ab. Nicht allen. Ich habe ein Beispiel von einem David Shansky, ein Jude, der in die Nachfolge Jesus eingetreten ist. Und er reflektierte, musst du gut zuhören hier, weil es fängt an ein bisschen schockierend. Er sagte, ich bin zum Judentum zurückgekehrt. Zugegeben, es war nicht die Rückkehr, die sich die Gegner von Jeschua erhofft haben. Aber ich bin wieder in den Baum eingepfropft worden, den unser Gott gepflanzt hat, als er Abraham die erste Verheißung gab. Die Tatsache, dass so viele Heiden den Messias angenommen haben, in unseren Baum eingepfropft wurden, zeigt Gottes Güte und darüber bin ich froh. Die Tatsache, dass unser Messias für Juden und Heiden gekommen ist, bekräftigt meine jüdische Identität, denn Gott hat Abraham versprochen, dass wir ein Licht für die Völker sein werden. Was für ein Zeugnis von einem Juden. Aber leider ist das eine Ausnahme. Nicht viele Juden haben Jesus gefunden. Und so war es damals. Sie haben widersprochen und sie haben Widerstand gebracht und lästerten. Wir mussten verstehen, das Evangelium bringt Trennung. Es hat die Stadt in der Mitte durch gesplittert. Für Jesus oder gegen Jesus. Matthäus Kapitel 10, Vers 34 sagt es so. Jesus, hier hör zu Jesu Worte. Meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Was kann das bedeuten? Ich dachte, wir haben in Weihnachten auch das Thema gehabt. Frieden auf Erden bringt Jesus. Aber Jesus sagte, ich komme, ein Schwert zu bringen. Das Schwert hat verschiedene Bedeutungen, aber hier spricht Jesus von einer Trennung. Er erklärt das, denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater, die Tochter mit ihrer Mutter, die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und dass Menschen Feinde werden, seinen eigenen Hausgenossen sein. Liebe Leute, wir hören diese Botschaft nicht, aber wir müssen verstehen, wenn in der Familie jemand Jesus nachfolgt, es kann auch bedeuten, dass es Trennung gibt in den Beziehungen. Nun, müssen wir aufpassen. Es gibt eine falsche Trennung. Sünde trennt auch, bringt Verbitterung und Sünde. Das ist falsch. Das heißt, wenn wir fleischliche Verhalten haben, wenn wir böse Worte benutzen, wenn wir aufreizende, ja, nicht von Gott Gott Worte benutzen, Auswahl benutzen, das bringt natürlich eine Trennung. Die ist nicht von Gott. Aber das Evangelium an sich wird trennen. Sind wir bereit, wenn du überlegst, Jesus nachzufolgen, bist du bereit, Jesus über alles andere zu lieben? Und alle Beziehungen auf den Spiel zu setzen. Du sagst, ja, das kann nicht sein. Jesus sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als ich, das ist gerade hier, ist meiner nicht würdig. Jesus mehr als alles andere. Und wenn wir Jesus mehr lieben, wisst ihr, was passiert? Dann kommt erst die echte Liebe für den anderen. Eine Liebe, die Gott gibt, nicht die Menschen gibt. Paulus spricht dann klar zu diesen, die das Evangelium abgelehnt hatten. Und wir sprechen von bewusster Ablehnung, die das Wort Gottes hatten, diese Juden. Zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden, weil ihr es aber von euch stoßt, und euch selbst des ewigen Lebens nicht für würdig haltet, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. So hat den Herrn geboten, ich habe den zum Licht der Nationen gesetzt, dass du zum Heil bist an das Ende der Erde. Das ist, was Gott bringt. Diesem auch Trennung, das Evangelium, bringt das. Lukas 20, Vers 17 sagt er, was ist denn das, was geschrieben steht? Er spricht zu dem Juden, der ihm ablehnte. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf jeden Stein fällt, wird zerschmettert werden. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst, dann nimmst du alles von ihm. Und er ist derjenige, der uns über uns herrscht. Und zweitens, auf wen er aber fallen wird, den wird er zermahnen. Frieden in unserem Herzen kann auch bedeuten, wenn wir Jesus annehmen, kann auch bedeuten, dass es Trennung in der eigenen Familie bringt. Ich möchte die Frage aber stellen, wenn das Evangelium die gute Nachricht ist, so gut ist, warum nimmt es dann nicht jeder an? Warum gibt es solche Trennung, wenn es wirklich stimmt, dass er für alle Menschen gestorben ist? Warum gibt es dann solche Trennung in Familien? Warum glauben nicht allen? Und ich möchte vier biblische Begründungen geben, warum das Evangelium für vielen einen Anstoß ist. Erstens, er kann es nicht verstehen. Lass mich das erklären. 1. Korinther 2, Vers 14. Ich werde einige Verse betrachten. Ihr könnt es gerne aufschlagen, dass ihr den Zusammenhang liest, aber manchmal, weil wir viele Verse haben, habe ich dann für Leinwand. 1. Korinther 2, Vers 14 sagt, ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Bevor ich zum Glauben kam, konnte ich das nicht verstehen. Und ich möchte sagen, ich habe das Evangelium von kleines Kind auf gehört. Aber es war für mich wie ein geschlossenes, ein Buch mit sieben Siegeln. Ich habe hunderte von Bibelverse auswendig gelernt, lernen müssen. Aber habe trotzdem das Evangelium nicht verstanden. Stell dir vor, ich war ein natürlicher Mensch. Was ist passiert? Die Bibel erklärt, dass Gott Licht in meinem Finsternis gerufen hat. Das heißt, dass Gott, der Geist Gottes wirkt in unserem Herzen, dass wir das verstehen können. Und das war für mich ein Prozess. Und wenn du sagst, vielleicht bist du in einem Stand, wie ich war, dass ich verstehe das nicht. Ich kann dir sagen, gute Botschaft, Gott möchte, dass du es verstehst. Deine Sünde, dein Herz steht im Weg, so war es bei mir. Aber ich kann dir sagen, erstmal bete, dass Gott dein Herz aufmacht und lies selber in der Bibel. Vielleicht am besten mit jemand, der Jesus kennt. Die Bibel lesen. Glauben kommt durch Hören und Hören durch Gottes Wort. Gottes Wort weckt in uns Glauben. Wenn du sagst, ich kann es nicht verstehen, Gott möchte, dass du es verstehst, aber es kommt durch ihm nachsuchen. Wer mich sucht, wird mich finden, wenn er sucht mit seinem ganzen Herzen. Such Gott, während er noch zu finden ist. Zweitens, hier ist das Wichtigste eigentlich, wichtiger. Zweitens, jemand, der dich, den Herrn nicht kennt, will es nicht verstehen. Will es nicht verstehen? Wie kann das sein? Also ein paar Verse, Lukas 8. Die ganze Menge, das ist diese Geschichte, wo Jesus 1000 Dämonen aus einem Mann ausgetrieben hat. Und als er das gemacht hat, dieser Mann war nackt, war in dem Friedhof, war gewalttätig, hat Ketten gebrochen. Er war wirklich ein psychischer Wrack. Und als er Jesus die Dämonen austrieben, kamen die Leute, und dann die 2000 Schweine. Die Dämonen sind in die 2000 Schweine reingegangen. Stell dir vor, höchstwahrscheinlich 1 bis 2000 Dämonen in einem Menschen und dann gehen in einem Schwein, diese Schweine, und die Schweine sind verrückt geworden und haben sich, ja, Selbstmord begangen. Sie sind unten ins Wasser und ertrunken worden. Also das war sicher eine lange Zeit ein ziemlich schlimmer Zustand in dem Wasser am See Genezareth, wenn 2000 Schweine dort ertrunken wurden. Aber dann kamen da die Leute, die Schweine betreut hatten. Also ist natürlich wirklich schlimm für sie wirtschaftlich. Und da sitzt dieser Mann. Voll angezogen, ruhig und unterhaltet sich mit Jesus. Und die ganze Menge aus der Umgegend der Gadarener bat Jesus, von ihnen wegzugehen. Denn sie waren von großer Furcht ergriffen. So ist es, dass wir, wenn wir verstehen, Gottes Macht, oftmals, wir wollen das nicht. Wir müssen, liebe Leute, bereit sein, Jesus anzunehmen. Drittens, er erkennt nicht, dass er Sünder ist. Wie, warum jemand einen Anstoß nimmt am Evangelium? Er erkennt nicht, dass er Sünder ist. Jesus hat selber gesagt zu den Pharisäern, die Pharisäer haben gemurrt und Jesus gefragt, warum isst und trinkst du mit den Zöllnern und Sündern? Jesus antwortet, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zu Buße. Warum nehmen Menschen Anstoß an dem Evangelium? Weil sie nicht bereit sind, sich als Sünder zu erkennen. Sünde, das Wort, ist ein Anstoß. Und wenn sie sagen, ja, du bist krank, nein, ich brauche einen Arzt nicht. Deswegen haben die Pharisäer Anstoß genommen. So ist die Frage. Kannst du bekennen, dass du Sünder bist, dass du gesündigt hast? Ich merke, wenn jemand, dem eigenen Kinder, wenn sie gemerkt haben, hey, ich bin Sünder, das war ein großer Schritt, da näher zu kommen, zu sagen, okay, da brauche ich einen Arzt. Und der ist Jesus. Das müssen sie erkennen. Möchte unsere Eltern wirklich auf den Herzen legen, dass eure Kinder merken früh, dass sie Sünder sind. Man muss das liebevoll sagen. Du sagst es als Sünder zu einem kleineren Sünder. Hey, das war Sünde, was du begangen hast. Wir wollten nicht nur brave Kinder erziehen. Okay? Sondern wir wollten Kinder erziehen, die Vergebung erlebt haben. Und das fängt mit bekennen, dass wir krank sind, dass wir Sünder sind. Jeremia sagt, das Herz ist betrügerisch mehr als allen und krank. Wer kann das erkennen? Unsere Herzen sind wirklich krank. Und es ist nicht wegen unserer Umstände, es ist nicht wegen der anderen, was sie mir angetan haben, es ist, weil mein Herz verdorben ist. Und ich absolut einen Retter brauche. Ich muss erkennen, ich habe gegen den heiligen Gott gesündigt. Und ich habe die Hölle verdient. So fängt es an, dass wir Heilung erleben. Es ist nicht, dass Gott irgendwie böse ist und will, dass wir kriechen und dann merkt, dass wir dann genug uns gedemütigt haben und sagt, ja, okay, dann lasse ich dich kommen. Nein, es ist nicht so, sondern es muss so anfangen. Weil Gott wird uns nicht von Sünde retten, wo wir nicht bereit sind, das ist Sünde zu erkennen. Bekennen. Wir müssen erkennen, ich bin Sünder. David hat so in Psalm 51, hat er erkennen müssen, gegen dich, sagt der Gott, und dich allein habe ich gesündigt. Und das getan, was nicht richtig war. Damit du recht hast, mich zu strafen. Das ist die Haltung, die wir haben müssen. Drittens, er will Jesus nicht als Herrn über seinem Leben haben. Hier ist, glaube ich, könnte man sagen, der Knackpunkt. Ist Bereitschaft, Jesus als Herrn anzunehmen. Diese Menschen haben die Botschaft gehört, Jesus ist gekommen, er ist der Davidischen, er hat das Recht, auf dem Davidischen Thron David zu sitzen. Er ist König und er kommt wieder. er ist erweckt worden aus dem Toten, er kommt wieder. Und wenn diesem über uns herrscht, dann muss ich das Recht meines Lebens abgeben. Gott ist nicht nur hier, uns zu erlösen von unserer Sünde, damit wir weiter leben, wie wir wollen, wie wir hatten, vorher gelebt hatten, sondern als Herr über unserem Leben. Und da sind viele Menschen abrupt angehalten. Nein, nein, nein. Herr über mein Leben? Jemand bestimmt mein Leben? Das kann nicht sein. Aber ich möchte uns ermutigen. Die Tatsache ist, der Teufel gaukelt, hat uns vorgegaukelt, dass wir nicht unter seinem Gottesherrschaft kommen wollen, weil dann sind wir nicht mehr frei. Aber wir müssen verstehen, jeder von uns hat einen Herrn, der über ihn herrscht. Entweder Gott oder die Sünde. Lukas 16, Vers 13 sagt, kein Haussklave kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen, den anderen lieben, oder wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Und noch eine Stelle, wo war das hier? Sagt er, der Vater hat uns errettet aus der Macht des Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seine Liebe, dass wir bereit sind, in Gottes Reich unter seine Herrschaft zu kommen. Merkt ihr, was trennt? Es ist das Evangelium. Es nimmt Anspruch auf unserem Leben. Nun, ich möchte sagen, wenn du Jesus annimmst als deinem Herrn, es bedeutet nicht, dass du nie mehr sündigen wirst. Okay? Ich möchte fragen, die, die Jesus kennen hier heute, hast du aufgehört zu sündigen? Micha, hast du aufgehört zu sündigen? Andrew? Nein. Ich habe auch nicht. Leider. Aber es ist eine Herzenseinstellung. Ich sage Gott, ich habe gesündigt, habe die Hölle verdient, aber ich möchte, dass du Herr über mein Leben bist. Du bestimmst mein Leben, nicht ich. Und ich möchte dir folgen. Und wenn ich sündige, dass ich das wieder ins Reine bringe, das möchte der Herr. Das können wir immer zum Kreuz kommen. Und was schön ist, weißt du, wenn wir von Gottes Gebote hören, bevor ich zu Glauben kam, ich wollte Gott nicht gehorchen, ich wollte nicht unter seiner Herrschaft leben. Aber wisst ihr, was passiert, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir uns bekehren? Gott gibt uns neue Herzen und er ändert uns von innen nach außen. Und unsere Herzen sind nicht neu, jetzt neu. Und wir können Folgendes sagen, seine Gebote sind nicht schwer. Wenn wir die Bibel lesen und seine Gebote lesen, sagen, oh Mann, das muss ich auch tun? Tatsächlich? Boah, oh Mann. Denk an Kinder, ja, Eltern sagen, Regel geben, dann sagt, boah, wirklich? Okay, so war ich als Kind. Okay. Denkst du so, wenn Gott dein Leben bestimmt, Gott engt mich ein, er ist so streng, okay. Dann vielleicht bist du noch nicht sein Kind, vielleicht nicht. Manchmal können wir als Kinder Gottes auch so ein bisschen rebellisch sein. Ne? Aber Gottes Gebote sind uns nicht schwer, wenn wir das lesen. Ja, ich möchte das machen. Ich habe ein neues Herz. Jesus hat alles für mich gemacht. Und was haben wir gesungen? Es stimmt, dass eins mein Retter starb. Und was kann ich tun? Ich gebe ihm mein Leben. Herr, ich möchte dir dienen. Ich möchte dir folgen in dem gehorsamen Leben. Oh Herr, lass mich das tun. Seine Gebote sind nicht mehr schwer. Und deswegen können wir sagen, zum Schluss von dieser Stelle, die Jünger haben, aber wurden mit Freude und Heiligem Geist erfüllt. Sie haben Freude im Herrn gehabt, der Heilige Geist hat ihnen Freude gemacht. Das macht er, wenn wir mit ihm gehen. Das Evangelium bringt Trennung. Ich möchte fragen, was hält dich zurück, Jesus nachzufolgen? Wenn du noch nicht so weit bist, wenn du dich noch nicht bekehrt hast, was hält dich zurück? Musst du etwas abgeben? Hast du Angst, dass deine Beziehung auf den Spiel gesetzt werden? Du musst bereit sein, Jesus mehr als alles andere zu lieben. Und ja, es kann Trennung kommen. Das machst du nicht bewusst, aber das passiert in der Nachfolge. Aber eine Bereitschaft, das anzunehmen. Und wenn du Jesus kennst, hast du da, fällt es dir schwer, treu zu bleiben? Weil du weißt, wenn ich das mache, wenn alle sagen, ja, du bist zu streng, ja, du bist zu engstirnig, was auch immer, dann können wir sagen, ich folge dem Herrn, ich liebe den Herrn, ich möchte einfach das machen, möchte ihm das machen, weil er das gesagt hat. Er ist mein Herr, er ist mein Heiland. Und zwar das mit Freude, weil er mein Herr, mein Retter ist. Das ist das Evangelium. Wir wollen auch als Gemeinde, liebe Geschwister, merken das. Ja, als Gemeinde bleiben wir auf dem Spur. Es wird schon von Menschen gesagt, ja, das kann nicht so streng gehalten, Gottes Wort. Und es kommt sowas. Aber sind wir bereit, einfach zu sagen, Gott hat gesagt, er ist Herr, wir folgen ihm nach. Und wir lassen ihm dann seine Gemeinde segnen, lassen uns segnen, weil er Herr ist. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, danke, dein Wort hat Kraft. Und Herr, ich bete, dass du in jedem Herzen wirkst. Lass uns bereit sein, Herr. Denn die Trennung zu erleben, wenn es dran ist. Hilf uns, Herr, in Liebe zu leben. Hilf uns nie, ein Anstoß zu sein, weil wir fleischlich sind, weil wir sündhaft leben, weil wir weltlich denken. Lass uns, Herr, dass dein Wort, das Evangelium allein, dass Jesus, du die Trennung macht, bringt, weil ja, du am Kreuz für alles bezahlt hast und du uns neuen Herzen geschenkt hast. Amen.